Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Fast hätten wir es geschafft, auch am gestrigen Dienstag euch diese Folge zu präsentieren. Doch mea culpa durch mich hat sich das Ganze auf den heutigen Mittwoch verschoben. Das heißt, für alle die unsere Folge hören, wann auch immer ihr sie hört, in den kommenden Tagen, heute am Mittwoch können wir uns erst zusammentun, denn für mich etwas schwierig, die momentane von zu Hause Arbeitsphasen in das Podcasten mit zu integrieren. Das führt manchmal zu den ein oder anderen Verzögerungen. Das heißt, wenn ihr in den letzten Wochen sauer wart, warum wir hier mit dem NFL Tuesday nicht immer so wie gewohnt an dem euch gewohnten, bekannten Dienstag zugegen sind, liegt das zu großen Teilen an mir. Ich bitte, das zu entschuldigen. Hoffe aber, ihr konntet euch die Zeit auch anders vertreiben. Beziehungsweise, Christian, konntest du dir die Zeit denn sonst anders vertreiben?
Ja, generell schon. Jetzt gerade bin ich auf der Suche nach einer Glocke, um Shame, 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 Dingelingelingeling zu machen. Aber nein, das Wichtigste ist doch, dass wir jetzt da sind.
Ja, das ist das Wichtigste. Mit den wichtigen Informationen der Woche, beziehungsweise den aktuellen Entwicklungen, so viele sind es ja nicht, aber wir wollen uns so ein paar Sachen anschauen heute.
Ich war super, super verwundert, als ich gestern gelernt habe, dass der Draft schon in 9 Tagen ist. Das geht das auf einmal alles ganz schnell, ne?
Das ist wirklich nicht mehr allzu lange hin. Das heißt, wir werden uns natürlich auch, wenn wir jetzt nicht unbedingt, das hatten wir ja schon jetzt mehrfach angesprochen, auch vor einigen Wochen schon mal nicht.
Ich habe jetzt übrigens 100 Stunden Film geguckt und ich kann sagen,
dass er mit Sicherheit in den ersten Runden gedraftet werden wird. Nein, also wir werden natürlich da so ein bisschen euch Infos noch geben, wie wir das machen. Seid gespannt. Wir wissen es nämlich selber noch nicht. Aber wir schauen uns heute auf jeden Fall so ein bisschen mal an, was drumherum passiert. Es gibt so ein paar neue Entwicklungen aus dem Keller von Roger Goodell. Keine Angst.
Der jetzt übrigens auch im exklusiven Beraterteam von Donald Trump ist, ne?
Nicht nur Roger Goodell, das exklusive Beraterteam von Donald Trump, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, umfasst nicht nur ihn, sondern auch den Commissioner der Major League Baseball, der NBA.
Ja, alle größeren Sportarten, ne, sind dabei.
Aber auch hier
Bob UFC. Kraft und Jerry Jones auch. Ich weiß nicht genau, was die dann für eine Rolle da haben, aber.
Naja, keine Ahnung. Robert Kraft sponsert das Flugzeug und Jerry Jones, keine Ahnung.
Die Massagesalon?
Ja, den Massagesalon kann Robert Kraft schlecht sponsern, ne?
Also, nee, das geht PR-mäßig nicht.
Das lässt sich nicht verarbeiten. Nee, das heißt, wir.
Übrigens, da ist auch noch nichts weiter passiert, ne? Also irgendwie, ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, ob die Verhandlung schon gelaufen ist. Ob das, da war ja auch irgendwie, dass die Anwälte da rumgemurkst haben, von wegen bla bla bla, das Videomaterial darf nicht benutzt werden und wenn das Videomaterial nicht benutzt werden darf, gibt es keine Beweise und das war ja im letzten Jahr, ne?
Ja, aber ich meine, haben wir nicht damals schon gesagt, dass spätestens zu dem Zeitpunkt, als quasi der Vorwurf des Menschenhandels gedroppt wurde, ja, dass dann im Grunde genommen klar war, dass es auf die lange Bank gezogen wird, beziehungsweise unter den Teppich gekehrt werden würde. Das heißt, verwundert tut es jetzt nicht so wirklich.
Ähnlich ist es mit dem Seitenlinienfilm, ne? Also da ist auch noch nichts weiter passiert. Da gab es ja auch den Vorwurf von den Bengals, glaube ich, ne? Die dann quasi, nicht Patriots-Staff, sondern eine Firma von Robert Kraft, die sich um die Patriots kümmert, die dann die Seitenlinie gefilmt haben. Dadurch, dass jetzt noch keine Strafen verkündet worden sind, ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass die Patriots deswegen keine Draftpicks verlieren werden. Das ist so meine Interpretation der Geschichte.
Ja, also auch das natürlich nicht unbedingt so großartig überraschend. Insgesamt, wie kamen wir auf das Thema her? Genau, Donald Trump hat sein Expertenteam für das Ankurbeln der Wirtschaft.
Aber nur der Sportwirtschaft, ne? Also ich glaube, das ist ein Expertengremium für
alles andere
für
macht
Brot
Spieler
und Spiele.
So. aber
der gute Jared.
Zu den Themen von heute, wir haben natürlich schließen an das Thema, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche dann auch hatten mit dem Draft nochmal, da gibt es noch so ein paar Informationen. Dann gibt es natürlich auch so ein paar Trades bzw. Vertragsverlängerungen, die wir uns in der Liga angucken müssen, so ein bisschen so Stichwort Telenovela, Houston, we have a problem. Dann schauen wir natürlich auch drauf, was sich sonst so momentan in Zeiten der Corona-Pandemie, Entschuldigung, so tut im Sport, beziehungsweise speziell natürlich in der NFL. Und dann gehen wir auch nochmal drauf ein. Wir haben so ein paar mehr Rückfragen bekommen von lieben HörerInnen, von euch da draußen. Und zwar, ja, alle, die natürlich wissen, dass Christian und ich natürlich auch einen starken Fokus immer auf die New England Patriots haben. Wir haben ja auch noch so diesen Patspot, den wir dann auch demnächst mal wieder reaktivieren werden können, wenn es vielleicht eine Saison gibt. Und zwar wurden wir da gefragt, warum wir nicht noch ein bisschen näher auf den ganzen Tom Brady Abgang, beziehungsweise jetzt auch die möglichen Differenzen zwischen Tom Brady, Bill Belichick etc. eingehen, wo da die Gründe für diesen Abgang liegen. Das machen wir dann heute nochmal ein bisschen. Wir haben das nie so wirklich primär behandelt, weil, naja, für uns das gar nicht so ein großes Ding dann war im Endeffekt, aber wir gehen heute gerne nochmal so ein bisschen drauf ein, denn es gab jetzt auch vor allen Dingen in den letzten Tagen in erster Linie von Tom Brady, aber auch von Bill Belichick die ein oder andere Äußerung, die jetzt nicht unbedingt wirklich erhellend war, was das Thema angeht, aber wir schauen auch mal drauf, sodass wir das auch natürlich gerne für euch dann nochmal so kurz ein bisschen besprechen. Christian, kommen wir aber erstmal vielleicht zu den aktuellen Entwicklungen, Thema NFL Draft. Die Bühne in Las Vegas ist, glaube ich, mittlerweile schon wieder abgebaut, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie jemals aufgebaut wurde, denn
Da performt jetzt Britney Spears drauf.
Jetzt ist es ganz, ganz offiziell, so wie wir das eigentlich auch schon in den letzten Wochen vermutet haben. Der Draft wird komplett virtuell stattfinden. Ich fand es ein bisschen lustig, ich habe eine Schlagzeile gelesen, dass Roger Goodell sozusagen die einzelnen Picks verkünden wird aus seinem Basement in Bronxville in New York. Ich bin gespannt, wie das aussieht, ob der so einen Commissioner Man Cave da unten hat irgendwie oder
Meinst du so wie Doug Heffernan? Das ist so.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, oder ob da so ein klassische irgendwie Backstein, Hintergrundwand oder ob er irgendwie, weiß nicht, die Helme aller Teams im Hintergrund hat, bis auf das der Patriots oder sowas und dann, weiß nicht, irgendwie, was man daraus sieht oder ob zwischendurch irgendwelche Kinder oder ich weiß gar nicht, ob er Kinder hat oder durchs Bild laufen, wird auf jeden Fall spannend sein. Das heißt, er wird aus seinem Keller heraus die Verkündung machen der einzelnen Picks und auch die Teams sind angehalten, möglichst virtuell alles abzuhalten.
Also ich finde, Goodell könnte jetzt wirklich nochmal ein paar Punkte sammeln, wenn er sich selber so ein Soundboard machen würde und jedes Mal, wenn er einen Pick verkündet, irgendwelche Buhrufe einspielen würde, weißt du?
Ja.
Da könnte er echt nochmal richtig Punkte sammeln auf der Humorskala, aber na, ich glaube, so viel Humor hat er einfach nicht. Oder sie schalten irgendwelche Fans live ein, ich weiß es nicht, virtuell, irgendwie so virtuelle Hangouts.
Ja, wie langweilig ist das denn, weil die Fans werden ja dann immer alleine oder höchstens zu zweit, weil alles andere ist ja nicht erlaubt.
Ja.
Normalerweise hast du ja immer so eine Crowd von irgendwie 60 Jets-Fans, die sich über jeden Pick aufregen. Stellst irgendwie so, könntest du irgendwie hier den Feuerwehrmann Ed immer einspielen oder so, oder keine Ahnung, oder?
Ja, aber du könntest ja, ich meine, ach ja, keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall merkwürdig, wenn wir einen Draft hätten, wo der Commissioner nicht ausgebucht wird. Also, und naja, meines Erachtens sollte er da auf den Zug aufspringen und sich da selber so ein bisschen selbstironisch nehmen in der ganzen Geschichte und irgendwelche Boo-Sounds einspielen. Zumindest irgendwie nicht so ein lame Kommentar abhalten, wie, oh, ist ja ganz angenehm, wenn ich mal nicht ausgebucht werde. Sondern irgendwie da auch ein bisschen Salz in die eigene Wunde streuen. So. Aber naja, wir werden sehen. Generell ist es, glaube ich, echt angenehm für uns Zuschauer, wenn wir uns das angucken. Denn ich glaube, es wird einiges flüssiger sein. Und auch das erste Mal besteht, glaube ich, auch die Chance darauf, dass nicht Picks gespoilert werden. Denn das war ja in den letzten Jahren lächerlich im Prinzip. Also spätestens in der zweiten Runde war die Live-Übertragung vom Draft ja, keine Ahnung, 15 Minuten hinterher zwischen den tatsächlichen Picks, ne?
Mhm.
Sodass du da immer schon wusstest, wer gedraftet wurde und irgendwie überhaupt gar keinen Grund mehr gab, sich diese Pfeifen da, die da im Studio saßen, anzuhören, was sie da zu sagen haben, von wegen hoher Motor, explosiv, schnell in den Cuts, aber seine Awareness ist lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Da gab es gar keinen Grund mehr, sich das anzugucken. Und jetzt wurde wieder mal verkündet, dass es keine Spoiler geben sollte von Twitter, NFL-Leuten. Wir werden sehen, ob sich das bewahrheitet.
Ich meine, ja, es ist halt schwierig, ne? Auf der einen Seite will die NFL das natürlich nicht, weil sie wollen natürlich sozusagen den jeweiligen Pick immer verkünden. Auf der anderen Seite sind ihre ganzen naja, Sportjournalisten, nennen wir es mal so.
Berichterstatter.
Die leben ja natürlich davon, oder ihre Followerzahl hängt natürlich davon ab, wie schnell sie diese Sachen selber rausballern können. Also.
Aber es könnte auch durchaus sein, dass sie es diesmal gar nicht können. Denn nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie, der Draft ist wahrscheinlich deutlich reduziert, was das Personal angeht. Du wirst vielleicht 3-4 Leute haben, die irgendwie für Grafiken zuständig sind, die dann die entsprechenden Grafiken quasi einspielen. Das ist ja auch alles alles vorbereitet. Und wenn du dann Social Distancing hast, dann darf ja so ein Chef da oder so, der darf sich dann ja gar nicht daneben aufhalten und dann quasi
Ja, aber hat er ja auch sonst nicht. Der hat ja die Infos sonst von irgendeinem Buddy, den er bei dem Team hat, der irgendwie in dem Draft-Room sitzt, dann häufig bekommen, der ihm dann geschrieben hat.
Ich glaube, ja, meinst du? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das irgendwie durch die Production irgendwie immer durchgesickert ist. Weißt du?
Mag auch sein, aber ich glaube in erster Linie hat er halt mittlerweile so ein extremes Netzwerk, dass er bei jedem Team 1-2 Leute hat, die er, wie auch immer er das, weiß nicht, diese Leute dazu bringt, ihm irgendwelche Informationen zu geben. Oder er hat
schickt
halt
immer auch schöne Weihnachtskarten.
Ja, oder er hat natürlich auch, das ist ja auch so dieses Perfide in diesem ganzen System, er hat wahrscheinlich auch überall in den Regionen Journalisten, Journalistinnen, die wahrscheinlich Nationen, also auf der Nationenebene sozusagen nicht so bekannt sind, also eher regional bekannt sind, die aber deutlich besseren Zugang zu den Teams haben, die deutlich bessere Informationen haben, die ihm die Situation, Infos dann wieder zuspielen, weil sie sich eben davon auch wieder was erhoffen. Vielleicht mal irgendwann, weiß nicht, einen Job bei ESPN oder was auch immer. Aber
ja, mit Sicherheit, aber keine Ahnung, Adam Schefter ist ja der einzige von den drei Großen, den ich noch folgen kann, ohne mich jeden Tag darüber aufzuregen, aber ich bin auch kurz davor, den zu entfolgen, weil wenn ich noch einmal lese, wie irgendwie ein toller Besitzer irgendwie, keine Ahnung, sich das Äquivalent von einem Frühstück als Geld quasi gespendet hat, um anderen Menschen Frühstück zu geben oder so und das so in den Himmel gelobt wird, also kriegt die Krise, ne? Wenn dann irgendwie Mike Mayock, was hat er jetzt gesagt? Ich glaube, $1,000 pro Pick will er spenden. Weißt du, der Typ verdient, keine Ahnung, 3-4 Millionen Euro im Jahr. Und dann macht er im Draft, wie viele Picks macht er dann? Wenn es hochkommt, 13, 14 oder so und spendet dann $14,000. Und das ist irgendwie gleichzeitig wert, dass er so viel gratis Werbung quasi bekommt. Da kriege ich echt die Krise bei. Das ist sowas von unverhältnismäßig. Weiß nicht, das kotzt mich an.
Ja, mich regen die halt in erster Linie immer auf, aber das wird jetzt zu weit führen, weil sie halt einfach zu ungenau immer sind, weil sie halt schnell sein müssen und deswegen natürlich ungenau, beziehungsweise weil sie auch teilweise überhaupt gar keine Ahnung haben von dem, was sie
sagen. Es gibt ja auch einfach keinen journalistischen Standard. Deswegen Berichterstattung.
Soweit also das, was den Draft angeht, was die virtuelle Übertragung des Ganzen angeht. Also ich glaube, es könnte wirklich ein ganz lustiges Ereignis werden, in dieser doch ja sehr angespannten und auch schwierigen Situation. Das Ganze wird natürlich, auch das haben wir schon letzte Woche immer wieder angesprochen, sich natürlich weiterziehen. Christian, es gibt jetzt auch so ein paar mehr Ideen zu einer virtuelleren Off-Season. Hast du da schon mehrere Informationen, wie das ungefähr ablaufen könnte?
Also ich kann eine Sache definitiv sagen. Teams werden nicht in der Lage sein, ihren Spielern Pelotons zu schenken, denn die sind zu teuer. Ich glaube, es kostet irgendwie 2.500 oder so, ne? Dieses Peloton-Bike.
Kann gut sein, ja.
Also ist auch eine Firma, die nach der katastrophalen Werbesituation um Weihnachten herum schon so ein bisschen vor dem Ausstand, so zumindest gefühlt, und jetzt durch die ganze Quarantäne-Homeoffice-Situation haben die, glaube ich, echt ein gutes Revival erlebt, ne?
Ja, absolut.
$1,500 dürfen Teams für ihre Spieler ausgeben. Entweder können die quasi Rechnungen übernehmen oder einen Check ausstellen für Home, Office, Workout, Equipment, Stuff. Keine Ahnung, was das alles sein kann. Wahrscheinlich alles Mögliche. Irgendwie Dumbbells oder irgendwie, keine Ahnung, eine Bank oder so. Ich weiß es nicht genau, ob dann auch ein Laptop damit reinfallen würde. Aber die dürfen $1,500 übernehmen. Das wurde quasi ausgehandelt. Spieler dürfen in dieser virtuellen Offseason 4 Tage in der Woche, aber nicht mehr als 4 Stunden pro Tag, glaube ich, dann trainiert werden. Und nicht mehr als 2 Stunden Video-Session, ne? Also Learning-Session, meine ich, ne? Also insofern sind da die Regeln für festgelegt. Es ist, ich glaube, im Ende auch eine sinnvolle Umsetzung der ganzen Geschichte. Ne?
Ja, das Einzige wird dann natürlich sein, inwiefern, wie überprüfst du das? Vorher war es natürlich leichter, wenn die Teams zusammenkamen und man konnte überprüfen, wie viel Zeit wurde wirklich in der Facility gearbeitet oder haben sie Pads getragen oder nicht. Das sind ja immer so diese Sachen, worüber sich viele Coaches schon seit Jahren echauffieren aufgrund der neuen CBA-Regelung. Es wird dann
dein Freund Harbour, ne? Der ist ganz vorne immer mit dabei.
Der ist da vorne
immer. Sich auf der einen Seite beschweren, dass andere doch irgendwie illegal arbeiten würden, aber auf der anderen Seite selber so, ne?
Ja, das stimmt. Da ist er vorne mit dabei. Aber wie gesagt, das ist halt leichter, wenn die NFL da ihre sozusagen, Prüfer oder Spitze, wie auch immer, einschleust, um zu gucken, wie läuft das ab.
Nicht. Also ich bin mir
Du kannst es jetzt schwierig in der Offseason natürlich auf der einen Seite die CBA-Regelungen umsetzen, weil du eben quasi eine noch nie dagewesene sozusagen Training-from-Home-Situation hast. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch die Frage, wie überprüfst du, dass ein Spieler, keine Ahnung, 2 Stunden am Tag nur Filmsession macht. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die wenigsten Spieler mehr machen würden, weil warum auch? In der jetzigen Situation, es macht ja auch.
Ja, wenn sie Bubble Guys sind, ne? Das ist halt die Sache.
Ja, klar.
Das ist immer das Problem.
Aber ich glaube, die haben eher die Fragezeichen, die sie sehen, gibt es überhaupt eine Saison oder gibt es überhaupt nochmal ein Zusammenkommen von Teams etc. Von daher, klar, man will gut vorbereitet sein, aber dann ist es natürlich für die Teams dann auch extrem schwer zu überprüfen, wie sind die Voraussetzungen der Spieler, beziehungsweise es gibt ja immer jedes Jahr immer wieder Probleme mit, was das Gewicht angeht der Spieler, was die Konditionen angeht der Spieler, weil sie sich nicht in irgendwelche zwar nicht offiziell, aber inoffiziell abgegebenen Trainingspläne gehalten haben. Also das wird wirklich sehr chaotisch, glaube ich, dieses Jahr.
Ja, ist auf jeden Fall eine neue Situation. Ich glaube, Bill Belichick hatte jetzt seine Pre-Draft-Press-Conference gehalten. Mhm. Und da hat er auch gesagt, dass es vielleicht sogar gar nicht mal unbedingt schlechter ist als sonst, denn sie konnten sich wohl mit insgesamt deutlich mehr Draft-Prospects virtuell treffen, denn ich glaube, jedes Team durfte beliebig viele Prospects anrufen, aber nicht mehr als 3-mal und nicht mehr als 1 Stunde pro Gespräch. Aber ich glaube, dass die Patriots dann wahrscheinlich am Ende sogar mit mehr Menschen gesprochen haben und vielleicht sogar einen besseren Überblick haben, als sie es sonst hatten.
Ja, und auch der deutlich mehr Zeit jetzt hatten. Ne? Also ich meine, in den vergangenen Jahren hatten sie immer den Super Bowl irgendwie gespielt. Das heißt, dieses Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr war es ja noch, hatten sie dann schon ein paar Wochen Vorlauf.
Ja, Bill Belichick hat, glaube ich, auch angedeutet, dass er jetzt dieses Jahr, hatten sie ja mehr Zeit gehabt, sich vorzubereiten, so früh rausgeflogen sind.
So viel also zu dem, was bisher so ein bisschen transportiert wurde zu dem weiteren Vorgehen in der Liga, sprich in erster Linie natürlich dem NFL-Draft, aber dann auch der sehr, sehr wichtigen Vorbereitungswochen, Training-Camps, Minicamps etc., was dann eben folgen wird. Und
Ich hab eine interessante Frage, die bestimmt auch aufkommen wird, und zwar, wie ist es mit der NFI, also mit Non-Football-Injuries? Wenn nämlich jetzt Sportler zu Hause trainieren und dann, keine Ahnung, sich beim Peanut-Sandwich machen, irgendwie in der Hand schneiden oder so, kann das dann auch eine Football-Injury sein? So quasi Arbeitsunfall? Also normalerweise ist es ja so, wenn du dich quasi verletzt und das nichts mit dem Football zu tun hast, dann wirst du einfach nicht bezahlt. Mhm. Kommst du halt auf eine Non-Football-Injury-List und hast Pech gehabt, mehr oder weniger. Und jetzt könntest du ja argumentieren und sagen, so, ja, ich habe mir gerade irgendwie ich bin von meinem Peloton runtergestiegen und habe mir irgendwie ein Brot gemacht, um irgendwie ein bisschen Energie wieder reinzutanken, dann kannst du ja sagen, dass es halt doch eine Football-Injury ist, weil du halt für den Sport trainiert hast in dem Moment.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, beim Fingerschneiden ist jetzt wahrscheinlich auch vorher schwierig gewesen, das irgendwie als Football-Injury zu verkaufen.
Ja, aber das wäre halt, die Sache ist, es wäre ja nicht passiert, wenn er quasi in der Facility trainiert hätte, weißt du? Weil dann hätte da irgendwie einen Trainer gehabt, der ihm irgendwie einen Riegel im Mund gesprungen hätte. So.
Ich glaube halt eher, dass die Frage wird sein, die Spieler, die jetzt vielleicht nur nicht so erfahren sind und die vielleicht, so wie du es gesagt haben, so nur nicht sich sicher sind ihres Status in einem Team und dann vielleicht einfach zu viel machen, und vielleicht ja. nicht in der Lage sind, sich beispielsweise ja. einen eigenen Trainer zu einzukaufen, sondern das alles zu Hause machen, sich irgendwie selber ausdenken, wie sie was machen und dann eben zu viel machen und sich verletzen und dann wirklich eine Sportverletzung davon tragen. Da ist dann wirklich so eine Frage so, gut, der hat offiziell zu viel gemacht, zu viel trainiert.
Sollte relativ klar sein. Also ich hoffe zumindest, dass dieser Fall relativ klar ist. Denn wenn du jetzt meinetwegen irgendwie mit falscher Technik quasi irgendwie beim Bankdrücken dir den Brustmuskel reißt oder so, dann sollte das ganz klar eine Footballverletzung sein.
Ja klar, aber wenn die Teams das als Chance sehen, sich da rauszuwinden, indem sie sagen, okay, ja. er hat sich nicht an die NFL-Vorgaben gehalten, er hat irgendwie 10 Minuten länger trainiert, als er darf oder was auch immer. Es ist, das ich wird glaub, auf jeden Fall interessant.
Ja, es wird bestimmt ein paar schwierige Fälle geben. Ich glaube, darauf können wir uns schon freuen, in Anführungsstrichen.
Schwierige Zeiten hat auf jeden Fall momentan Bill O'Brien. Wir sprechen über ihn schon seit Wochen.
Rosige Zeiten hat er, rosige Zeiten.
Naja, es gab jetzt erste Berichte, dass er sozusagen auf dem Hot Seat sitzt, was jetzt, naja.
No shit.
was jetzt alles und nichts heißen kann. Im Grunde genommen sagen viele Menschen, der müsste eigentlich schon lange halb verbrannt sein auf diesem Stuhl. Denn wir sprechen natürlich über den Brandon Cooks Deal, der jetzt natürlich Bill O'Brien nicht super, super schlecht aussehen lässt, aber im Lichte dessen, was vorher passiert ist, nämlich mit dem DeAndre Hopkins Trade, von wo wir jetzt wissen, weil Bill O'Brien das selber gesagt hat, dass DeAndre Hopkins mit noch, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren im Vertrag eben mehr Geld haben wollte und Bill O'Brien das eben nicht mit sich hat machen lassen wollen, beziehungsweise er wollte nicht in diese Diskussion einsteigen, hat er ihn kurzerhand getradet. Was natürlich eine der krassesten Fehlentscheidungen, eine der, naja, also wirklich, wir haben darüber lange gesprochen, eine Entscheidung, die kaum einer nachvollziehen kann, ihn nach Arizona zu schicken, hat er jetzt eben versucht, seinen Receiving Core wieder so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen aufzubessern, aber zumindest etwas zu
in die Tiefe zu gehen.
Ja, etwas zu variieren, variabler zu machen, gestalten und hat Brandon Cooks ertradet für einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick, der dann als Austausch noch dazu kam. Brandon Cooks, der ja auch eine Vergangenheit hat, die nicht ganz so leicht ist. Auf der einen Seite ist er durch viele Gehirnerschütterungen in den letzten Jahren häufig zurückgestuft worden, beziehungsweise hat...
Ich glaube, fünf in den letzten beiden Saisons oder so. Oder, also schon eine sehr bedenklich hohe Nummer.
Also man weiß, schon bei aus New Orleans-Zeiten hat er damit aussetzen müssen. Dann wurde er ja für einen First-Round-Pick zu den New England Patriots getradet, hat dann dort nicht wirklich überzeugen können, wenn man das mal im Bezug setzt auf diesen First-Rounder, den die Patriots abgegeben haben, hat dann ja im Super Bowl, erinnern wir uns, von Malcolm Jenkins einen Hit abbekommen, weswegen er dann mit einer Concussion auch sehr lange in der Offseason zu kämpfen hatte, kam dann wiederum für einen First-Rounder zu den Rams und hat dann da auch wieder, ich glaube, 2-mal deutlich lange aussetzen müssen wegen einer Concussion. Also bringt eben diese sehr, sehr gefährliche und natürlich auch schwer einzuschätzende Vorbelastung mit, was Gehirnerschütterung angeht. Und da wissen wir jetzt schon, dass da die nächste eben auch das Ende sein kann, beziehungsweise vielleicht auch er die Reißleine irgendwann ziehen muss. Plus, er konnte jetzt in allen Stationen, in denen er jetzt zuletzt war, nie wirklich mehr überzeugen. Und von daher ist es so ein bisschen so ein Hilfeschrei von Bill O'Brien oder beziehungsweise so ein Versuch, da noch was zu retten aus diesem Hopkins-Fiasko so ein bisschen, ne?
Ja, also grundsätzlich ist der Deal, also für sich alleine genommen ist der Deal für die Texans gar nicht mal so schlecht, denn es ist echt ziemlich günstig, ne? Also im Prinzip ein Zweit- gegen Viertrunden-Pick zu tauschen ist sehr günstig. Cooks ist selber dieses Jahr 8 Millionen garantiert, danach keine Garantien mehr für die Texans in dem Vertrag drin. Und mit 12, 13 und 14 Millionen in Salary in den nächsten Jahren, ja, ich würde jetzt sagen, nicht günstig, wahrscheinlich zu teuer für das, was er bringen kann, aber auf jeden Fall managebar und halt auch jeden Moment quasi rausschmeißbar. Insofern ist das, nicht unbedingt ein schlechter Deal für die Texans, aber ob es die Texans jetzt unbedingt viel besser macht, ist halt die Frage, denn der Unterschied zwischen Cooks und Hopkins. Kenny Stills.
Ach, Kenny
Stills. Ist jetzt vielleicht auch nicht der größte, ne? Also wird sicherlich nochmal ein Upgrade sein, aber ist auf keinen Fall ein Number One Receiver. Zumindest gehe ich jetzt derzeit nicht davon aus. Und wie das mit Will Fuller ist, haben wir auch gesehen. Der ist halt auch nicht der zuverlässigste, was Availability angeht. Insofern, der Move alleine von den Texans jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber alles zusammen, wenn du dir überlegst, dass sie Hopkins abgegeben haben und dafür dann im Endeffekt Cooks und Johnson bekommen haben und jeweils auch den entsprechend hohen Cap-Hit dazu. Es ist, man könnte das Gefühl entwickeln, dass Bill O'Brien einfach irgendwie blind mit Dartscheiben auf irgendwelche auf irgendwelche Entscheidungsfelder wirft und dann dementsprechend handelt. Also.
Ja, also wie gesagt, jetzt ist natürlich insgesamt, wenn man sich das anschaut, die Offense der Texans ist natürlich, hört sich immer noch ganz gut an. Ne? Also man hat jetzt eben Will Fuller, man hat Kenny Stills, man hat Brandon Cooks, das sind alles wirklich keine schlechten NFL-Receiver, aber du hast es angesprochen, Will Fuller hat wirklich sehr viel Probleme gehabt in den letzten Jahren, viele Spiele aneinander zu reihen, auch wirklich konstant zu sein, hat auch viele, viele Probleme mit vielen, vielen Drops, vor allen Dingen in wichtigen Spielen. Jetzt haben wir Brandon Cooks, der, wie gesagt, diese Gehirnerschütterungsvergangenheit, wenn man das irgendwie so komisch ausdrücken möchte, hat. Der Einzige, der wirklich konstant war über die letzten Jahre, ist so ein bisschen Kenny Stills, auch wenn er das jetzt noch nicht bei den Texans so lange ist, aber er bringt eben eine gewisse Konstanz auch mit. Und jetzt eben noch Johnson und Felsen und Tight End. Also insgesamt nicht schlecht. Also gibt es deutlich schlechtere Situationen in der NFL, aber gemessen an dem, wo sie vor ein paar Wochen waren, ist es natürlich schon ja sehr, sehr skurril, die ganze Situation. Vor allen Dingen um Bill O'Brien, der ja scheinbar auch einer der unangenehmsten Charaktere zu sein scheint und da wirklich dann, sobald man, ja, weiß ich nicht, nicht seiner Meinung entspricht, so ein bisschen gegen ihn schießt, vielleicht auch wirklich radikal Leute rauskehrt und das.
Ja, so wirkt das Miss mit Hopkins, ne? Also das habe ich vorher noch nie über ihn so gehört. Also ich hatte was ich immer so von ihm gehört, dass er eigentlich ein netter Typ sein soll. Aber ja, gut, die letzte Zeit, vielleicht ist er auch so ein in die Ecke gedrängtes Wildtier quasi, das merkt, wie es um ihn steht und jetzt nochmal so, outlashed, wie heißt das auf Deutsch?
Austeilt.
Ausfällt? Austeilt? Irgendwie. Ja. So, ja, keine Ahnung. Also, es ist eine schwierige Situation. Und ja, als Texans-Fan kannst du eigentlich nicht wirklich zufrieden sein mit der ganzen Chose, die jetzt gelaufen ist in das Team. Wird ein paar Jahre brauchen, um sich davon wahrscheinlich am Ende zu erholen, wenn es jetzt doch nicht irgendwie auf eine mysteriöse Art und Weise alles funktionieren sollte, ne?
Absolut. Und auf der anderen Seite die LA Rams, über die können wir vielleicht auch kurz sprechen, die ja durch, durch zwei Spieler-Trades oder zwei Spieler, die sie abgegeben haben, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit Verlängerungen bekommen haben von den Los Angeles Rams. In erster Linie Les Snead, dem GM, der ja viel gelobt wurde in den Jahren vor dem Super Bowl sozusagen, als noch alles sehr, sehr rosig war mit Sean McVay, als es wirklich nur bergauf ging, als die Entscheidung.
The Wonderkind.
Ja, genau, als die Kaderentscheidungen alle gepriesen wurden und er wirklich in den Himmel gelobt wurde, hat er jetzt eben zwei Spieler, denen man ja wirklich sehr, sehr große, dicke Verträge gegeben hatte, vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt rausgetradet. Todd Gurley, wie gesagt, der jetzt bei den Falcons ist und jetzt eben auch Brandon Cooks. Das Problem ist jetzt, Christian, dass sie mit sehr, sehr viel Dead Money aufgrund eben der kürzlichen Vertragsverlängerung einhergehen müssen und beziehungsweise klarkommen müssen.
Ja, das sind massiv schlechte Entscheidungen gewesen. Also Running Backs, da werden wir gleich sicherlich auch nochmal drauf kommen, wenn wir über CMC reden, zu bezahlen ist in den seltensten Fällen eine Sache, wo sich Teams zwei Jahre später noch drüber freuen. Und so war es dann jetzt schlussendlich auch mit Todd Gurley, Brandon Cooks. War sicherlich eine schwierige Entscheidung damals, denn er als Wide Receiver, er hätte eigentlich ein gutes Jahr gehabt und war halt dann auch in seiner Fifth-Year-Option drin, oder? Ja, ne? Als er seinen Vertrag bekommen hat, müsste er in seine Fünft-Jahres-Option drin gewesen sein, oder? Seine drittes Jahr hat er bei den Patriots gespielt und das vierte dann bei den Rams? Ist das richtig?
Ich meine, ein Jahr später. Aber ich bin mir auch nicht komplett sicher jetzt aus dem Geld.
Ja, ist auch nicht so wichtig. Und dann, ja gut, dann ist es halt so, da musst du ihn halt auch so hoch bezahlen. Da hast du eigentlich, da ist dann entweder die Frage, entweder du gibst ihm das Geld oder du lässt ihn ziehen, ne? Und das ist natürlich schwierig, wenn du gerade vorher noch einen First-Round-Pick für ihn abgegeben hast, dann ist das eigentlich auch nicht wirklich möglich. Du könntest dann höchstens den Trade in Frage, Frage stellen, aber Todd Gurley ist halt ein Fehler. Also das hat sich zwar relativ klar auch schon manifestiert, dadurch, dass Todd Gurley so verletzungsanfällig war mit seinen chronisch kaputten Knien. Da kann sich das Team dann darauf ausruhen und sagen so, ja gut, okay, hat er kaputte Knie, das konnten wir vorher nicht wissen. Ja gut, ist halt ein Running Back, ne? Also insofern ist das nicht die Frage, die sich da stellt. Mit Goff, das ist auch ein Vertrag, den ich damals jetzt auch nicht so super fand, aber auch da ist es dann wieder die Sache, Quarterback musst du so bezahlen oder du lässt ihn halt ziehen und dann, naja, und mit Darnold. Also vier Verträge, zwei Spiele, also vier dicke Verträge, Gurley, Cooks, Goff und Darnold und zwei davon sind nicht mehr im Team nach zwei Jahren. Es ist, nicht wirklich gut.
Also ich habe nur kurz geguckt, kam 2014 in die Liga, Brandon Cooks war dann eben drei Jahre bei den Saints und die 2017er Saison bei den Patriots und dann 2018 Rams, 2019 Rams, also.
Wurde er dann gefranchised?
Du meinst 2018? Oder?
Also 5 Jahresoption, also 14, 15, 16, 17, 18, das heißt, er hat dann seine 5 Jahre, oder hat er direkt einen Vertrag bekommen?
Der direkt einen Vertrag wahrscheinlich, bekommen, ne?
Ja, okay, gut.
Und also es ist auf jeden Fall jetzt, was die Cap-Situation der Los Angeles Rams angeht, relativ mau. Die
Talentsituation ist ähnlich schwierig.
Ja, also wird interessant zu sehen sein, wie sie es, das Ruder rumreißen wollen. Auf jeden Fall, Christian hat es angesprochen, zwei der vier großen Verträge jetzt schon nicht mehr im Team.
Jalen Ramsey ist auch die große Frage, was mit ihm passiert, ne?
Ja, stimmt. Und das kommt ja hinzu. Ja. Also sie haben jetzt zwar einen Zweitrunden-Pick zurückbekommen, aber haben auch sehr, sehr viel Picks ja auch abgegeben durch vorherige Trades, die sie gemacht hatten in den Jahren. Also sie haben jetzt auch nicht so ultra viel Kapital im Draft und es wird spannend sein. Also dieses Win-Now-Modus, den sie eben noch hatten bis vor einem Jahr ungefähr oder wo man ja auch das Gefühl hatte, letztes Jahr mit diesem Jalen Ramsey-Trade, ist das jetzt nochmal so der verzweifelte Versuch mit diesem Team, mit dem man eben in den Super Bowl gekommen ist, nochmal irgendwie, weiß ich nicht, nochmal so ein bisschen mit der Schocktherapie versuchen, nochmal am Leben zu erhalten.
Ja.
Was dann ja auch nicht funktioniert hat. Also, etwas schwierig da in L.A.,
ja, ich meine, die Chance war durchaus da, dass die Rams noch in die Playoffs hätten reinkommen können, aber realistisch, dass sie auch einen tiefen Playoff waren, also da war die Selbstevaluierung, die war nicht gut. Also das ist, da hat Les Snead, der, ja, du hast es eben schon angedeutet, der viel gefeiert wurde im Vorfeld, vielleicht war es die eigene Hybris dann, ne?
Ja, mit Sicherheit. Du hast gerade eben schon angesprochen, Christian, die nächste, sagen wir mal, Breaking News aus den vergangenen Tagen in der NFL ist natürlich auch die Vertragsverlängerung gewesen von Christian McCaffrey, der einen neuen 4-Jahres-Vertragsverlängerung bekommen hat bis eben 2025. Logischerweise, wer uns hört, der weiß, dass wenn ein solcher Spieler einen neuen Vertrag bekommt, ist das zu 99% immer in all den Metriken der beste Vertrag, was eben die Zahlen oder die puren Zahlen angeht. Du bist aber kein großer Fan davon, Christian, von Christian McCaffrey und dem neuen Vertragsverlängerung bei den Carolina Panthers.
Ja, das muss ich leicht korrigieren. Ich bin kein großer ich mag Christian McCaffrey schon gerne, aber es ist für ein Team nicht sinnvoll, für einen Running Back so viel Geld auszugeben wie für einen Wide Receiver. Und das ist es vielleicht nicht ganz, denn der Wide Receiver-Markt hat sich jetzt schon ein bisschen nach oben, also der Top-End-Wide Receiver-Markt hat sich schon ein bisschen nach oben entwickelt. Aber 16 Millionen für einen Running Back, das ist einfach in den seltensten Fällen eine gute Entscheidung. In den aller seltensten Fällen. Ich meine, Running Backs sollen es nehmen, wenn sie es können, auf jeden Fall. Und ich bin auch dafür, dass Le'Veon Bell, ich fand das auch gut, dass er da ausgehalten hat. Kann man das auf Deutsch so sagen? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Eine Holdout betrieben hat. Aber die meisten Running Backs sehen das Ende dieser Verträge nicht. Und wir haben es jetzt bei Todd Gurley gesehen. Ähnlich wird es mit Ezekiel Elliott sein. Okay, da ist der Vertrag auch so strukturiert, dass der entweder extrem günstig wird, irgendwie nach 5 Jahren, weil das Cap halt so stark ansteigt, oder er auch einfach gut cutbar ist, weil da nicht mehr viel Garantien drin sind. Mhm. Und so wird es auch mit Christian McCaffrey sein. 16 Millionen pro Jahr. Fürs Team wäre es wahrscheinlich deutlich klüger gewesen, wenn sie das, wie wahrscheinlich bei jedem Running Back, einfach das 5. Jahr ausspielen lassen. Er ist jetzt in seinem 4. Jahr sowieso erst drin, dann die 5-Jahres-Option und dann Franchise-Tag drauf und dann überlegen, ob wir nochmal ein zweites Franchise-Tag draufpacken oder nochmal einen Vertrag machen. Wäre dann natürlich insgesamt deutlich teurer, aber bei Running Backs ist das einfach der klügere Weg. Naja, so ist es jetzt halt, ne?
Das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze jetzt mehr aus einer Spielersicht betrachtet oder natürlich auch aus einer, wir sprechen ja auch häufig aus der Spielerrechte Perspektive hier oder beziehungsweise aus den, sprechen auch häufig über die Probleme in der Liga und die Ungleichheiten und die Ungerechtigkeiten in den Verträgen. Da hingegen muss man natürlich sagen, ist es aus der Sicht des Spielers natürlich großartig, diese Verlängerung zu haben, eine Sicherheit zu haben, ja, und nicht eben die Optionen ausspielen lassen, plus dann eben die Franchise-Tag-Möglichkeiten zu nutzen oder eben sogar zwei davon. Also insofern ist es ein gutes Signal insgesamt für den Spieler, für andere Spieler, für die Liga insgesamt, beziehungsweise wenn man das unter dem Gesichtspunkt der Fairness gegenüber Spielern sieht. Ich gebe dir natürlich bei den Punkten recht, die du angeführt hast, was eben die, sagen wir mal so, die strategische Ausrichtung von Team oder die auch das Cap-Management angeht, ist das nicht die klügste Variante zu wählen. Ich denke mir halt einfach nur, wen interessiert es jetzt so ein bisschen? Also nichts gegen Carolina, aber ich glaube nicht, dass sie in absehbarer Zeit kompetitiven Football spielen werden, also wirklich kompetitiv, und damit meine ich dann eben Playoffs und mehr. Insofern interessiert es dann...
Das ist jetzt spätestens tatsächlich klar geworden, ja.
Und wen interessiert es dann in 3 Jahren, ob man in den vergangenen 2 Jahren zu viel Geld für den Running Back ausgegeben hat? Das ist so ein bisschen so... Ich tue mich da immer auch so ein bisschen schwer. Ich weiß natürlich um die Situation, in denen die Teams sind, und da spielen natürlich viele Faktoren mit rein, aber ich denke mir einfach so ein bisschen so ganz, ganz einfach gesprochen ist es so, okay, warum nicht ihm das Geld geben? Wen interessiert es? In 2, 3 Jahren sollten wir dann wirklich so kompetitiv sein, dass wir wirklich jeden Cent aus dem Cap nutzen müssen, clever nutzen müssen, strategisch nutzen müssen? Da ist es dann, weiß ich nicht, ist relativ egal, was du in den Jahren davor mit einem diesem Spieler gemacht hast. Es sei denn, du machst das bei zu vielen Spielern, dann kommst du natürlich in eine schwierige Situation. Aber in dem Moment jetzt weiß vielleicht auch Carolina, okay, wir werden nicht dieses Jahr, wir werden auch nicht je nächstes Jahr da sein, wo wir vielleicht wirklich dann um Siege mitspielen können. Deswegen, ja, wen interessiert es, was wir jetzt ausgeben an Cap Space?
Hätte ich 3, also grundsätzlich hast du nicht voll Unrecht, aber es sind 3 Punkte, die ich da dagegen stellen würde. Und zwar Punkt 1, es gab ja so ein bisschen die Hoffnung, dass mit David Tepper, dem neuen Besitzer der Carolina Panthers, so ein bisschen so die Analytics und die weise Football-Führung quasi übernimmt, überhand nimmt bei den Panthers. Das können wir jetzt, glaube ich, von der Hand weisen, das wird nicht so der Fall sein. Gleichzeitig zeigt es, dass Marty Herney als General Manager, vielleicht auch nicht unbedingt der Beste ist. Und das wird in 3 Jahren relevant sein, in 2, 3 Jahren relevant sein. Und das Geld, das du jetzt ausgibst, ist natürlich auch Geld, das du dann in 3 Jahren nicht mehr zur Verfügung hast. Und du könntest es ja die ganze Zeit mit rübernehmen, ne? Zumindest Teile davon, sag ich mal.
Ja, aber wenn du es nicht, sagen wir mal, strategisch gesehen für wirklich einen Erfolg ausgeben kannst, das ist ja so mein Argument.
Du könntest ja Christian McCaffrey im nächsten Jahr, wenn er in der 5-Jahres-Option ist, traden, bekommst vielleicht von einem schlechten Team einen First-Round-Pick oder so dafür. keine Ahnung, dafür, also für ihn, und kannst das wieder investieren. Ne? Also du hast schon Möglichkeiten, das Kapital, das du jetzt in ihn quasi anlegst, in die Zukunft, in Zukunftskapital umzuwandeln.
Ja, mit Sicherheit, klar. Also wie gesagt, ich betrachte es ja auch aus der Situation, dass ich sage, okay, ich verstehe es jetzt so sportlich oder strategisch gesehen nicht so hundertprozentig diesen Deal, aber ich denke mir dann halt auch im nächsten Moment so, ja, ich weiß nicht, ob es so viel Schaden anrichtet oder ob es nicht relativ egal ist für die absehbare Zeit. Und
ich glaube, egal ist es nicht. Also wenn es wirklich knallhart und eiskalt angehen würdest, dann würdest du ihn halt wegtraden, solange bis du einen gescheiten Quarterback gefunden hast, mit dem du zufrieden bist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Effekte dabei. Und da ist dann immer die Nicht-Football-Seite, die schwer zu quantifizieren ist und die auch irgendwie nie Thema ist in irgendeiner Berichterstattung über den Sport. Was ist mit Trikotverkäufen, Kartenverkäufen? Und da brauchst du ja irgendwie so ein Face of the Franchise. Du brauchst ja irgendjemanden, den du auf die Karten drucken kannst, ne? Also, ja. Und da ist natürlich Christian McCaffrey perfekt für, denn, ne? Ist ein spektakulärer Spieler, ne? Und das macht dann natürlich auch noch einen deutlichen Unterschied, denke ich. Und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass er dann eher verlängert wurde und halt nicht nur rein sportlich drauf geschaut wird.
Ja, mit Sicherheit. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein großer Faktor, den man mit einberechnen muss. Denn das, was du angesprochen hast, Cam Newton, der natürlich auch ein Fanliebling war, ist nicht mehr da. Luke Kuechly, der ein Fanliebling war, ist nicht mehr da. Im Grunde genommen all die Spieler, die ja auch, sagen wir mal, national besser zu vermarkten sind für so ein Team wie Carolina, sind nicht mehr da. Die anderen Spieler, die jetzt da sind, kennen im Grunde genommen Football-Fans, aber niemand in, keine Ahnung, Seattle kennt sonst jemanden von Carolina Panthers, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen, abgesehen von Christian McCaffrey in dem Moment. Von daher, klar, macht das auch Sinn. Ja, wie gesagt, also ich sehe in diesem Vertrag halt in erster Linie so, dass sich das Team gedacht hat, das ist jetzt meine Meinung einfach. Okay, wen interessiert es jetzt so ein bisschen? Wenn wir einigermaßen unseren Weg weitergehen, haben wir eh einen relativ langen Weg vor uns. Bis dahin halten wir sozusagen dieses Face of the Franchise, so wie du sagst, so ein bisschen bei Laune und mal schauen, wie wir es dann weitermachen. Aber es hat halt sonst keinerlei wirkliche großartige Gründe dafür gegeben eigentlich. Vor allen Dingen, weil es eben auch noch früh war, wie du es ja angesprochen hast.
Naja, also klar, ich meine, wenn du einen Spieler verlängerst, ist es immer gut, dass, also gerade wenn er im Rookie-Vertrag ist, ist es immer gut, das direkt im dritten Jahr zu machen. Nach dem dritten Jahr, Entschuldigung. Weil es dann halt günstiger ist. Ne? Also wenn du verlängerst, immer möglichst früh. Denn je länger es dauert, desto teurer wird es in der Regel. Aber ja, ob du es tust, ist dann natürlich auch eine andere Frage.
So viel dazu. Wir haben natürlich, es gab natürlich noch so ein paar kleinere Signings, keine Ahnung, wie Iopati von den Seattle Seahawks, der nochmal für ein Jahr verlängert wurde. Mike Iopati, Guard der Seattle Seahawks, der verlängert wurde. Skura, der Center von Baltimore, der nochmal einen Jahresvertrag bekommen hat. Also so ein paar Dinge passieren jetzt nebenbei natürlich noch. Ich glaube, Shaud Breeland auch von Kansas City, dem Super Bowl-Sieger, hat auch nochmal einen Jahresvertrag bekommen, der Cornerback. Ansonsten ist es da jetzt auch relativ ruhig, logischerweise, üblicherweise auch in dieser Zeit. Christian, was uns, wenn ich rüberspringen darf, zu dem Thema, was ich angekündigt hatte, führt dem der Causa Tom Brady oder wie er selber das jetzt sehr gerne vermarktet,
Tampa Bay oder Tampa Brady, ne?
Oder Tampa Brady, genau.
Was heißt ja, beide hat er gemarkenschutzrechtet. Mhm. Wie heißt das auf Deutsch?
Keine Ahnung. Er hat sich das patentieren lassen, oder? Obwohl, patentieren ist das falsche Wort. Er hat sich die Markenrechte gesichert.
Genau, das ist sehr gut. Sehr gut, Felix. Mhm. Sehr, sehr gut. Worauf willst du hinaus? Auf das Howard Stern-Interview wahrscheinlich, ne?
Ja, wie gesagt, ich hatte ja angekündigt, dass einige Fragen kamen. Warum redet ihr nicht noch ein bisschen mehr über Tom Brady und die Hintergründe oder warum, weshalb? Um das vorwegzunehmen, wir haben leider keine Insights. unsere Anrufe wurden ignoriert. Wir werden das natürlich weiter versuchen, aber bis dahin versuchen wir die gleiche Kaffee-Teesatz-Leserei wie alle anderen auch. Versuchen aus den absolut nichtssagenden Interviews von Tom Brady oder selbstgeschriebenen Artikel, wie zum Beispiel im Players Tribune, irgendwas rauszulesen, aber abgesehen von eigenen Werbemaßnahmen kann man daraus nicht viel lesen.
Ja, also ich glaube, er hat auch irgendwie, was war jetzt noch? Ich glaube, medizinisches Personal, also so, sprich Krankenpflegepersonal und medizinisches Personal darf jetzt irgendwie gratis bei TB12 trainieren oder so in New York oder so, irgendwie sowas war da auch.
Wow.
Wenn ich mir auch denke, so ey.
Aber müssen sich die Playability-Rollen kaufen?
Ja, wahrscheinlich. 500 Euro das Stück oder so. ja, was du aus dem Interview rausgekriegt, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz gehört. Also das, du hast es eben schon angedeutet, das ist ja, es ist selten viel Gewinnbringendes, was dabei rumkommt. Ne? Bei, das ist generell so bei Belichick oder bei Tom Brady. Die sind einfach zu gut geschult, um da Sachen durchblicken zu lassen. Was so durchaus so ein bisschen Wellen geschlagen hat, war die Aussage, dass Tom Brady aufgrund einer Ehekrise oder einer schwierigeren Zeit in seiner Ehe mit Giselle nicht mehr bei den OTAs teilgenommen hat, bei den Patriots, was im größeren Boston-Umfeld immer für ja Gesprächsstoff gesorgt hat, denn Tom Brady ist seit 2 Jahren nicht mehr bei den OTAs dabei gewesen oder seit 2017, glaube ich, ne? Und er hat das so ein bisschen auf seine Frau geschoben. Also ich habe das Gefühl, dass das nicht die wahre Geschichte ist, denn wenn es die wahre Geschichte wäre, hätte er sie nämlich nicht erzählt. Das ist meine Erklärung dafür, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er wirklich einen Ehestress gehabt hätte mit Giselle Bündchen, dass er dann das jetzt in einem Interview sagen würde und sie dann quasi dafür verantwortlich macht. Also das sieht für mich wie ein vorgeschobener Grund aus.
Ja, definitiv. Also sehe ich genauso. Wir können ja nochmal so ein bisschen, wie gesagt, das ist schwierig, aber wir können natürlich nochmal so ein bisschen versuchen, so die Gründe, die wir jetzt so ein bisschen daraus lesen haben oder was sich vielleicht auch über die Jahre so ein bisschen angesammelt hat, so ein bisschen einzuordnen. Also was ja häufig angegeben wird, ist, oder einer der Gründe, weswegen eben dieser Bruch zustande gekommen sei, sagen viele, war eben Deflategate. Also die Art und Weise, wie das Team, insbesondere Bill Belichick und Robert Kraft, eben nicht hinter Tom Brady gestanden haben. Und das ist eben so der Bruch, den alle immer als das Ende dieser Beziehung oder was auch nicht, Kooperation sehen. Tom Brady hat das selber so nie gesagt, die Patriots haben es dann logischerweise auch nie so gesagt, aber das ist eben das, was transportiert wird. Glaubst du, dass das ein möglicher Grund gewesen sein kann? Eben diese Verletzung, oh, ihr habt nicht hinter mir gestanden, ihr habt mich nicht genug in Schutz genommen vor den bösen Medien der NFL, vor der Sperre, meine sozusagen Legacy wurde dadurch besudelt, alle sagen, ich bin ein Verräter und ein Betrüger.
Also das mag sein, dass es ein kleiner Punkt war, aber ich glaube kein großer Punkt, denn er hat danach noch eine Verlängerung unterschrieben bei den Patriots in 2016, glaube ich. Also wenn er sich da wirklich so angegriffen oder vernachlässigt gefühlt hätte, dann hätte er diese Verlängerung wahrscheinlich nicht mehr angestrebt. Ich glaube schlussendlich, es gibt einen wirklich großen Punkt, eine wirklich große Konfliktzone, Linie zwischen Tom Brady und Bill Belichick und das ist Alex Guerrero und dieses ganze Playability, TB12, Gedöns, nenne ich es jetzt mal. Also ich bin jetzt auch nicht wirklich
Wissenschaft,
überzeugt davon.
Christian, Wissenschaft.
Wissenschaft, ja. Wenn man Wasser trinkt, kriegt man keinen Sonnenbrand. Und
Alex Guerrero hat immerhin von einer bis heute noch nicht bekannten Insel und der dortigen hiesigen Universität einen
Doktor. Nee, es war in Florida. Florida, glaube ich. Ne?
Ja, okay, aber in Florida kriegen ältere Menschen mit Geld alles, was sie wollen. Ne? Das wissen wir.
Ja, die Uni ist pleite und die Records sind nicht mehr zugänglich. Sehr praktisch. Also das ist, glaube ich, tatsächlich der Grund, der Konfliktpunkt. Aber ich glaube, insgesamt ist das auch nicht das Problem. Das größte Problem ist, ich glaube, Bill Belichick glaubt nicht mehr an Tom Brady. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, Bill Belichick geht davon aus, dass Tom Brady zu weit über seinen Zenit hinaus ist und dass er mit ihm nicht mehr gewinnen kann. Sonst hätte er ihn, glaube ich, verlängert. Und ich glaube, Tom Brady wäre auch bereit gewesen für einen fairen Kurs, für einen fairen Marktwert, also irgendwas zwischen 25 und 30 Millionen pro Jahr und vor allen Dingen mehr als ein Jahr, das ist der wichtige Punkt, also mehr als ein Jahr, mindestens 2 Jahre, wäre er bestimmt ohne Probleme wieder bei den Patriots geblieben.
Ja, es ist auf jeden Fall ein valides Argument. Ich glaube, Bill Belichick hat diese Saison, ich glaube, also was immer, was man, glaube ich, ganz klar machen muss, diese Beziehung ist erstens keine Ehe oder irgendetwas oder keine Ahnung, was auch immer für eine geartete Beziehung. Es ist eine Arbeitsbeziehung, die beiden hatten. Und das ist die erfolgreichste wahrscheinlich Arbeitsbeziehung, die es jemals gegeben hat im Sport zwischen einem Headcoach und sozusagen der Führungsfigur im Team oder der wichtigsten Schlüsselposition in einem Team wie dem Quarterback in der NFL. Das heißt, es ist eine Arbeitsbeziehung, die extremst erfolgreich war. Und die hat immer darauf beruht, dass beide wussten, und das haben ja beide auch offen immer wieder betont, dass beide wussten, was sie voneinander erwarten können und was eben nicht. Und diese Beziehung funktioniert, glaube ich, einfach nicht mehr ganz so gut. Und das liegt nicht an irgendwelchen, ich bin beleidigt, weil, oder du warst da nicht lieb zu mir, oder du hast meinem Liebling Alex irgendwie das Ticket gestrichen fürs Flugzeug, sondern es liegt halt einfach daran, dass beide gemerkt haben, okay, ich kann nicht mehr das erwarten, was ich in den letzten Jahren erwarten konnte, so ein bisschen. Weißt du, also du dieses Bill Belichick weiß, okay, ja, Tom Brady ist bis dato die einzige oder die beste Option gewesen, für mich ein Spiel zu gewinnen. Das ist ja sein ständiges Mantra, das zu tun, was am besten ist fürs Team, beziehungsweise was uns den nächsten Sieg bringt im nächsten Spiel. Und da war Tom Brady immer die allerbeste Option, die er hatte. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass er gesehen hat, vor allen Dingen in der letzten Saison, okay, das ist vielleicht nicht mehr unbedingt der Fall. Das heißt, da kommt er dann ein bisschen ins Grübeln. Und auf der anderen Seite ist Tom Brady, dem ich nicht ganz abkaufe, dass er vor der Saison schon sicher war, dass das seine letzte in New England ist. Das hat er ja gesagt in dem Interview. Er hat, glaube ich, über die Saison hin auch gemerkt, okay, das ist nicht mehr die beste Situation für mich im Sinne von Spiele gewinnen, weil ich einfach nicht mehr das Umfeld habe, beziehungsweise einfach das Team nicht mehr mir wöchentlich einfach die beste Chance bietet zu gewinnen. Und wenn er sich dann zum Beispiel umschaut und wenn er zum Beispiel zu Drew Brees guckt, den er immer so ein bisschen auch als Referenz momentan sieht, der hat halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Er hat eine bessere O-Line, der hat deutlich bessere Receiver. Insgesamt die Offense ist deutlich, deutlich stärker und darin kann er sozusagen brillieren und kann sozusagen seine Marke Drew Brees weiterführen. Und er hatte eben diese Möglichkeit nicht mehr in New England. Insofern ist eben die Grundlage für diese Arbeitsbeziehung, die beide über 20 Jahre extremst erfolgreich hatten, einfach so ein bisschen in Stottern geraten, sodass beide nicht mehr wussten, okay, ist das jetzt wirklich so die beste Situation für mich?
Ja.
Was dann eben dazu führt, dass Tom Brady sagt, okay, ich gucke mich um, und dann kommt natürlich auch hinzu, und das ist etwas, was wir beide ja auch relativ unangenehm finden bei Tom Brady, dass er schon seit einigen Jahren im Grunde genommen keine Entscheidung mehr, sei es sportlich oder besonders auch die sportliche Entscheidung, eigentlich nicht mehr trifft, ohne dabei im Hinterkopf seine wirtschaftlichen beziehungsweise seine eigenen Vermarktungsfragen mitzudenken. Und diese ganze Alex Guerrero-Frage war natürlich auch eine unglaublich wichtige Bestandteil seiner Marke TB12, weil das ist quasi sozusagen das, ich will es gar nicht wissenschaftlich nennen, weil es absolut nicht wissenschaftlich ist, aber war sozusagen so die Begründung oder der Hintergrund oder das Fundament seiner TB12-Methode. Und die Entscheidung, die er jetzt getroffen hat in den letzten Jahren, waren ja immer damit verbunden. Also es ging immer mehr um die Marke TB12 als um den Quarterback Tom Brady. Und ich glaube halt auch, dass er sich denkt, okay, ja, ich bin wahrscheinlich der größte Quarterback aller Zeiten, aber viel wichtiger ist für mich, dass ich jetzt auch noch in 5 Jahren ein extrem wichtiger Typ bin, in dem ich irgendwelche Playability-Rollen verkaufen kann.
Ja, also das ist definitiv sein Begehr, dass er über den Sport hinaus, also dass er da nicht so einen großen Abfall hat. Das hört sich immer so komisch an, ne? also, dass er nicht so stark abfällt nach dem Sport, was seine Relevanz angeht. Und das ist natürlich sehr schwierig, denn er ist halt im Moment super relevant und was soll er danach machen nach dem Sport, dass er so relevant bleibt, ne? Ich meine, wir sehen das bei Peyton Manning, immer wenn er mal wieder auftaucht, dann hat er auch extrem viel Hype gesichert, so, das ist auf jeden Fall, aber es ist natürlich gemessen an dem Hype, den er hatte, als er noch gespielt hatte, natürlich nichts und das ist natürlich eine Geschichte, da versucht Brady ganz stark vorzuarbeiten. Tja, ist das der Grund, warum? Die Frage ist, wofür? Ne? Das ist das, was ich mich immer frage. Also, wofür, warum ist er noch so angetrieben, noch mehr Geld zu verdienen? Das ist so das, was ich nicht so ganz beantworten kann.
Ja, weil er halt einfach auch gefangen ist. Er ist, glaube ich, halt auch einfach gefangen in dem Umfeld, in dem er sich bewegt. Und da ist jetzt nicht unbedingt so der reine Dollar auf dem Konto das Wichtige, sondern halt einfach bin ich gefragt? Also wird nach mir gefragt? Bin ich interessant? Habe ich was zu sagen?
Die Nachfrage ist gemessen in Dollar, oder was?
Ja klar, das Dollar ist, also ich glaube, so ein Typ wie Tom Brady, der so wie viele der Supersportler halt in einer absolut abgetriebenen Paralleluniversum lebt, der denkt ja gar nicht mehr in Geldern im Sinne von, habe ich dann noch genug Geld oder habe ich dann noch genug Geld oder womit kann ich noch mehr Geld machen? Für den ist das ja völlig natürlich, dass er immer Millionen von Millionen auf dem Konto hat. Das ist ja gar nicht mehr im Grunde um seine Realität, sondern seine Realität ist ja vielmehr dieses, wie kann ich weiter und weiterhin sozusagen up-to-date sein und immer wieder in den Medien sein und den nötigen, Output generieren, sodass ich interessant bin und interessant bleibe. Und Das könnte gut sein, dass das ja eben auch so ein Ding ist, wie kann ich länger in der Öffentlichkeit bleiben?
Ja, gut, ich meine, darauf geht's finde ich halt sicherlich hinauslaufen dann, ne? Ich habe nur noch einen Punkt, wo ich leicht divergiert bin von dir, und zwar, ich glaube schon, dass Brady vor der letzten Saison sich ziemlich sicher war, dass er nicht bei den Patriots bleiben wird, denn er wird nicht ein Angebot bekommen haben, was er gut fand. Von den Patriots.
Also du meinst, er wusste vor der Saison schon, dass das seine letzte ist. Also das kaufst du
ja, das quasi ab. Das glaube ich schon. Also zumindest wird er stark davon ausgegangen sein, denn ich meine, es wurde ja häufig berichtet, dass die Patriots sich mit Brady getroffen haben, in welcher Form auch immer, ob das jetzt Kraft war oder Belichick oder wie heißt der GM? Der quasi GM, jetzt fällt mir gerade nicht ein, der Name.
Nick Casario.
Nick Casario, natürlich. Also irgendjemand hat sich mit ihm getroffen und sie werden sich schon relativ klar gesagt haben, okay, das und das bieten wir dir an. Und Brady hat gesehen, okay, das ist nicht das, was er will. Und dann haben sie immer den Vertrag angepasst mit irgendwelchen Void Years dran oder mit irgendwelchen Signing Boni oder mit irgendwelchen Incentives, um dann quasi die Situation für den Moment in Ordnung zu gestalten. Aber es wurde halt keine Laufzeit hinten dran gehangen, also keine reale Laufzeit hinten dran gehalten. Angepackt. Und ich glaube schon, dass Brady ziemlich genau wusste, was die Patriots bereit waren, ihm zu geben. Also ich glaube, dass die Patriots durchaus bereit waren, ihm was zu geben. Aber er wusste, dass das nicht okay ist für ihn. Also dass das nicht ausreicht. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Brady dann auch wusste, okay, das wird wahrscheinlich mein letztes Jahr sein. Das ist vielleicht, ich würde es schwach belegen damit mit seinen Pressekonferenzen, die er extrem ja, weinerlich ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr leidend waren häufig, ne? Und er hat ja die ganze Zeit, die ganze Saison immer über gewirkt wie so ein begossener Pudel irgendwie. Mhm. Und das würde ich dann auch noch so ein bisschen als Argument dafür sehen.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, was ihn extrem, und da kommt dann wieder mein eines Argument zum Tragen, dass er seine sportliche Seite nicht mehr trennen kann von seiner Marke. Er hat natürlich unglaublich, glaube ich, und daher kam dieses Genervtheit und begossener Pudelmäßige. Sein Spiel, was in seinen Augen und wahrscheinlich auch in den Augen seiner Leute, seiner Entourage immer noch genauso gut war wie vor einigen Jahren, hat halt einfach darunter gelitten, dass die Patriots ihm nicht mehr genug gute Spieler an die Hand gegeben haben. So, und das führte dann natürlich dazu, in der Berichterstattung, die im Sport natürlich immer so sehr einseitig dann auch geführt wird, dass zwar gesagt wird, okay, die Receiver sind alle schlecht, aber Tom Brady ist halt schlecht. Tom Brady fällt von der Klippe. Tom Brady kann das nicht mehr. Der ist schlecht darin, der ist schlecht darin, der ist schlecht darin. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht so, toll, mein Spiel wird jetzt dafür verantwortlich gemacht und insofern ja auch seine Marke, alles wofür er steht, wird ebenfalls im gleichen Atemzug dann ja dementsprechend auch wertgemindert so ein bisschen.
Naja.
Und ich glaube, so denkt er halt einfach, dass ich mach doch im Grunde genommen alles genau so. Ich gebe irgendwie mein ganzes Leben für dieses Team, für diesen Sport, für diese Saison, bereite mich unglaublich gut vor, bin immer vorbereitet, mache eigentlich die allerwenigsten Fehler, bin immer total kompetitiv, habe aber halt einfach niemanden, mit dem ich das sozusagen, abgesehen von Julian Edelman, teilen kann so ein bisschen. Trotzdem werde ich immer zerrissen und verrissen und alle schreien, ja, der ist halt zu alt. Wohingegen natürlich für seine Marke das Hauptargument ist. Das Hauptargument seiner TB12-Marke ist ja, hey, schaut mich an, wo gibt es sonst in irgendeiner Sportart auf der Welt einen über 40-Jährigen, der Beste der Besten ist. Und
der besser aussieht als aus einem Draft-Foto, ne?
Ja, genau. Das ist ja sein Hauptargument. Und deswegen, er kann halt seine sportliche und auch die Berichterstattung über ihn als Sportler kann er halt nicht mehr trennen von sich und seiner Marke. Und das ist halt einfach zu einem Problem geworden. Und deswegen hat er wahrscheinlich einfach gesagt so, und das ist mit Sicherheit auch der Grund, es wurde ja immer spekuliert, okay, er könnte nach Kalifornien gehen. Die Chargers sind natürlich eine optimale Situation, weil in L.A. und der wohnt ja, beziehungsweise seine Frau. Aber ich glaube, da hat er sich auch gedacht, okay, die Offense ist auch okay, aber wenn Philip Rivers es da auch schon seit Jahren nicht hinbekommt, dann werde ich es da auch nicht hinbekommen. Und dann wird im Grunde genommen das weitergehen. Und dann gehe ich in das nächste sozusagen Bienennest und setze mich da rein und dann werden alle sagen, ach, Tom Brady, hättest du mal lieber vor 5 Jahren aufgehört, Football zu spielen.
So wie Brett Favre am Ende, ne?
Genau. Und deswegen hatte sich halt einfach den Spot, der sozusagen Quarterback gesucht hat, der die aller potenteste und beste Offense hat, gesucht. Und das hat er halt gefunden. Er hat einen Headcoach, der komplett offensive minded ist. Er hat alles
super Kader.
Ein super Kader, vor allen Dingen eben in der Offense, und er hat einfach auch wahrscheinlich einen absoluten Rückhalt bekommen, alles so durchzuführen, wie er will. Da wird es mit Sicherheit null Diskussion darüber geben, was und wie Alex Guerrero in dem Team unterwegs sein darf. Da wird es mit absolut keine Diskussion darüber geben, dass wenn Tom Brady sagt, ich brauche noch einen Receiver oder ich brauche im Draft noch einen Left Tackle oder ich brauche noch dies, dass man dem Gehör schenkt. Und das hatte er in New England 20 Jahre nicht machen müssen, so wirklich. Klar war er mit Sicherheit sauer, als man Wes Welker abgegeben hat. Klar war er mit Sicherheit sauer, als Randy Moss nicht mehr da war. Klar war er sauer, als dies und jenes passiert ist. Aber er wusste halt, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass wir trotzdem verdammt gut sein werden nächstes Jahr. Und nach dieser Saison konnte er das halt nicht mehr in New England. Weil was hat sich geändert? Kaum. Vor allen Dingen in der Offense.
Ja, das ist auch die letzten Jahre schon so gewesen, ne? Also die Offense wurde halt immer mehr vernachlässigt. Also es wurde nicht mehr so viel Kapital reingepumpt am Ende, ne?
Mhm.
Zwar wurde N'Keal Harry gedraftet und natürlich auch Isaiah Wynn und Sony Michel, also alles offensive Spieler in der ersten Runde. Aber die Offense ist halt qualitativ schon schlechter geworden. Vielleicht hat Brady dadurch auch gemerkt, dass der Fokus sich so ein bisschen umschiftet, ne? Also es wurde halt massiv viel Geld in die Defense gesteckt, sie wird extrem alt gehalten und sie war ja auch sehr gut, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Insofern glaube ich schon, dass Brady, dass das schon gut zutrifft, was du sagst, aber dass Brady das auch schon auch zurecht so führen kann. Also ich glaube nicht, dass das auch zu Unrecht ist. Ich glaube, es ist am Ende auch einfach tatsächlich sind beide Seiten zu dem Schluss gekommen, dass sich hier ihre Wege trennen, ne?
Ja, mit Sicherheit. Also
ja, mit Jimmy Garoppolo ist jetzt schon ein paar Jahre her natürlich, aber es ist im Nachhinein schon ziemlich offensichtlich, dass Bill Belichick ihn behalten wollte.
Ja, definitiv. Also mit Sicherheit.
Sonst hätte er ihn nicht in der Saison für einen Apple und ein Ei vertradet, ne?
Ja, aber ich glaube,
das vor dem Draft für deutlich mehr hätte machen können.
Aber ich glaube halt, dass diese Argumente, die immer daran angelegt werden, nämlich, dass das alles oder zu größten Teilen eben eine so eine emotionale Entscheidung gewesen sei, dass man sich gegenseitig irgendwie, der hat das böse gemacht und der hat mir da nicht geholfen. Also, dass das, glaube ich, nicht die der schlussendlich der Grund gewesen ist, sondern...
Nee, das glaube ich auch.
Weil dafür sind die zu sehr Profis und zu sehr darauf bedacht, quasi ihre eigene Marke und ihren eigenen Gewinn oder beziehungsweise den eigentlich eigenen Erfolg voranzutreiben, als dass sie sich von sowas leiten lassen. Also klar hat es wahrscheinlich Tom Brady mega aufgeregt, die ganze Jimmy Garoppolo-Sache, mega aufgeregt, die ganze Deflategate-Sache, aber hätten die Patriots ihm quasi jetzt so ein bisschen den... so gepudert, dass er sich und seine Marke weiter in New England präsentieren kann, dann hätte er es mit Sicherheit auch gemacht, so wie du es sagst. Also hätte man ihm gesagt, hier, du hast diesen Vertrag, wir glauben voll an dich, so ein Commitment in ihn weiterhin würde seiner Marke helfen, dann ihm noch mehr Kapital an die Seite zu stellen. Ja, das hätte mit Sicherheit was gebracht.
Ja.
So ist es jetzt aber nicht. Wie gesagt, er ist in Tampa Bay oder Tampa, wie war das andere? Tampa Brady?
Ja, das war nicht so cool.
Hat logischerweise seine Nummer 12 bekommen von Goodwin, der sie breitwillig abgegeben hat. Ja.
Zumindest sagt er das. Ich glaube nicht, dass er da wirklich eine Wahl hatte.
Ja gut, das stimmt wahrscheinlich. Genau, und ich fand es ja auch super lustig, es gab ja auch so einen riesen Hype irgendwie, auch wieder so klassisch Adam Schefter und bla Leute, die dann irgendwie letztens getwittert haben, hier sieht man, wie großartig Tom Brady ist, er hat angeblich in den Verhandlungen keine Forderungen gestellt, also über die normalen Sachen hinaus keine Forderungen gestellt, sowas wie ich will dies und jenes, er hat einfach nur als Forderung gestellt, dass er die Telefonnummern von allen seinen Mitspielern bekommen kann, damit er mit ihnen in Kontakt treten kann, und dann dachte ich mir so, ja natürlich, weil er ihnen wahrscheinlich den TB12 Methodenplan
meinst du direkt so Outbound telefonieren, ja, direkt an sein Callcenter weitergegeben.
Ja, natürlich, warum denn sonst? Also dieses Aufbauschen von wegen, er will jetzt irgendwie krass sofort die hier bonden mit seinen neuen Teamkollegen und er bringt halt einfach dieses unglaubliche, seriöse Quality in diesen Kader und bla bla bla, dieser ganze Bullshit. Der hat den allen irgendwie so einen Promocode von TB12 geschickt. Also was anderes war das, glaube ich, nicht.
Ja.
So. Hallo Mike Evans. Schön, dass du, schön, dass ich deine Nummer habe. Wenn du jetzt auf tb12.com gehst und meinen Namen Tom Brady eingibst, kriegst du einen Discount von 12% auf deine nächste Bestellung.
Do you have a second to talk about our Lord and Savior Tom Brady?
Genau.
Ja, so ist das. So ist das. DPI-Review ist weg, Felix.
DPI-Review ist weg, genau. Du,
harter Cut.
Harter Cut. Bist du froh oder unglücklich?
Ach, ja, keine Ahnung. Also ich bin wieder so dazwischen. Ich finde es, so wie es gemacht wurde, fand ich es am Ende dann auch ja, eigentlich sogar auch okay-ish. Aber das Ganze drumherum hat mich tierisch geärgert. Dieses Fake-Outrage, was du immer hörst von Menschen. So, oh, das ist alles so scheiße und alles ist so kacke und über irgendwas wird sich immer aufgeregt, weil die Menschen sich vorher nicht verstanden haben, worum es eigentlich wirklich geht bei der Defensive Pass Interference, ne? Dass es wirklich nur um diese wirklich ganz eklatanten Dinge geht und dann sagen sie am Ende, ja gut, aber da hat er gezüppelt und wieso wurde das nicht overturned und so, und dann am Ende, ja, dann ist es halt weg und dann haben wir demnächst wieder so eine Situation wie New Orleans im Championship Game und dann regen sich alle wieder auf und vielleicht kommt dann irgendwann der Sky Judge und ob das dann wirklich so gut ist, tja. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall genug Themen für uns in den kommenden Wochen, Monaten, auch wenn kein Football gespielt wird, diese Sachen dann nochmal aufzubereiten. Das war's von meiner Seite.
Jetzt habe ich ganz schnelle Idee. Was hältst du davon, wenn wir einfach in jeder Folge so einen gefühlten Index, wie wahrscheinlich ist es, dass die Saison, dass wir mindestens eine halbe Saison spielen, sehen?
Ja, okay.
So, weißt du, also dass wir so zumindest eine Saison, vielleicht auch eine verkürzte, aber eine Saison mit irgendwelchen Playoffs sehen werden.
Okay, schließen wir heute damit.
So ein Zuversichtsindex.
Dann fang mal an, dein Zuversichtsindex.
Ich würde ihn schon so bei 70% tatsächlich sehen.
Für was? Für eine halbe oder eine ganze Saison?
Für irgendwas.
Ach so, für irgendwas. Ich glaube, also ich habe 100% Zuversicht, dass es eine virtuelle Madden-Liga geben wird mit allen, mit allen Teamkapitänen. Meine Zuversicht für eine halbe Saison liegt bei um die 50%. Meine Zuversicht für eine komplette Saison liegt bei ungefähr 4%.
Ja gut, eine komplette Saison kannst du, glaube ich, wirklich knicken. Also das ist, ich glaube, das kann nicht passieren. Aber 50-50 dafür, dass wir irgendwas sehen, ja, sind wir gar nicht mal so weit auseinander.
Das heißt, schaltet auch nächste Woche wieder rein, um zu schauen, wie sich der Index vielleicht bis dahin geändert haben könnte. Ansonsten fallen mir keine schlauen Worte mehr ein. Christian, ich danke dir für deine Flexibilität, für das Zustandekommen heute und eine angenehme Woche.
Tito.
Und euch natürlich auch ganz besonders, bleibt bei uns und schaltet auch nächstes Mal wieder rein, wie man so schön sagt, wenn wir über das sprechen, was sich so in der NFL zuträgt. Bis dahin macht es gut und bis dahin, ciao, ciao.